Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Rieser am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ein gigantisches Feuerwerk in Washington, brennende US-Flaggen vor dem Trump Tower in New York. Es war ein besonderer Independence Day in diesem Jahr. Normalerweise feiern die Amerikaner am 4. Juli fröhlich und gemeinsam, vor allem sich selbst. Doch dieses Mal war es anders. Eine gespaltene Gesellschaft trat zutage und ein Präsident, der diesen Zustand noch verschärft. Donald Trump nutzte den Unabhängigkeitstag für seine eigene Agenda. Eine ausführliche Analyse dieser Feierlichkeiten in den USA hören Sie gleich hier in dieser Sendung. Außerdem, plötzlich wollen alle mehr Tierschutz. Nach den Corona-Fällen bei Tönnies sollen die Bedingungen für Mensch und Tier in den Schlachtbetrieben hierzulande besser werden. Und der FC Bayern holt das Double und verteidigt seinen Pokaltitel. Auch das gleich Thema in dieser Sendung. Ein denkwürdiger 4. Juli war das, der diesjährige amerikanische Geburtstag am Independence Day. Die ganz pompösen Feierlichkeiten fielen Corona zum Opfer und die Einheit stiftenden Botschaften dem Wahlkampf. Zwei große Redeauftritte hatte US-Präsident Donald Trump. Ziehen wir Bilanz mit unserem USA-Korrespondenten, mit Thilo Kössler. Herr Kössler, was waren denn für Sie die zentralen Botschaften?
Ja, es waren spalterische Botschaften in beiden Fällen. In Washington hat Donald Trump gestern bei den zentralen Feierlichkeiten des Unabhängigkeitstages allen Ernstes behauptet, dass man große Fortschritte gemacht habe im Kampf gegen das Coronavirus, obwohl jedermann weiß, dass die Zahlen hier dramatisch steigen. Es hat wieder gegenüber gestern einen Anstieg von 50.000 Infektionen gegeben, aber Donald Trump sagt, wir haben gelernt, die Flammen der Corona-Seuche auszulöschen. Seine Strategie im Kampf gegen Covid-19 komme gut voran. Und von dieser gigantischen Zahl neuer Infektionen seien ohnehin nur 99% absolut harmlos, hat er behauptet. Und im Übrigen hat er einen Impfstoff bis zum Ende des Jahres versprochen. Das war die zentrale Botschaft gestern. Es gab dann am Vorabend in Mount Rushmore am Samstagabend eine weitere Veranstaltung. Und da hat Donald Trump gewissermaßen den Kulturkampf beschworen, statt Wunden zu stillen. Er ging in die Offensive. Er hat harte Strafen für alle gefordert, die nationale Denkmäler schänden, wie er sagte, und er schlug Töne eines echten Kulturkampfes an. Er hat ausgerechnet an diesem Ort Mount Rushmore die Protestbewegung gegen den Rassismus heftig kritisiert. Er hat gesagt, diese Bewegung sei angezettelt von einem linken Mob, indoktriniert von einer vorurteilsbelasteten Erziehung an öffentlichen Schulen, indoktriniert von linken Journalisten, die allesamt der Öffentlichkeit den Hass auf ihr Land lehren. Das ist, Therese, eine erschreckende Verschärfung des Tonfalls, die völlig außer Acht lässt, was dieser Gesellschaft in diesen bewegten Zeiten bewusst wird, nämlich dass der Rassismus tief in diese Gesellschaft eingegraben ist. Und das zeigt sich mittlerweile auch an den Zahlen. Die große Mehrheit der Amerikaner ist der Meinung, es geht bei den Fällen der Polizeigewalt etwa nicht mehr um Einzelfälle, sondern ist ein strukturelles rassistisches Problem.
Sind diese schärferen Töne, ist dieser schärfere Kulturkampf ein Vorgeschmack schon auf den Wahlkampf der kommenden 4 Monate?
Ja, das ist Wahlkampf, was Donald Trump hier gemacht hat. Er hat im Grunde diesen Nationalfeiertag für die politische Rechte reklamiert. Er hat sich, das ist mein Eindruck nach diesen beiden Reden, gewissermaßen ganz seinen ultrarechten Wählern ausgeliefert. Und ich glaube, dass man sich auch in seinem Wahlkampfteam darüber zunehmend Kopfzerbrechen macht. Offenbar nimmt der Präsident überhaupt nicht mehr wahr, wie die Realität sind. Das Pew Institute, ein Umfrageinstitut, hat eine Umfrage gemacht. Demnach sind 9 von 10 Amerikanern unzufrieden. Nur noch 17% sind stolz auf ihr Land. Die meisten Amerikaner sehen ihr Land auf einem falschen Weg. Aber Donald Trump setzt ganz klar auf diese Klientel der äußersten politischen Rechten, der bösen, weißen, älteren Männer, zum Beispiel im Mittleren Westen. Und er verkennt dabei, dass er eigentlich seine Wählerschaft verbreitern, vergrößern müsste. Aber er schließt ganze Wählerschaften aus. Er hat mit seinem Verhalten auch im Zusammenhang mit den Protesten, die es hier gab gegen die Polizeigewalt, er hat Kirchen verprellt, er hat die älteren Bürger verprellt, er hat viele Frauen verprellt. Und insgesamt ist die Stimmung, glaube ich, im Umfeld, im Weißen Haus und besonders auch in seinem Wahlkampfteam sehr gedrückt, wird gesagt.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Wie kommen denn diese Reden, vor allem die erste Rede, an? Was gibt es da für Reaktionen?
Na, die Reaktionen sind ganz klar. Man nennt diese Rede spalterisch, man nennt sie provozierend. Man analysiert, dass dieser Präsident sich ganz dieser Doktrin von der Überlegenheit der Weißen verschrieben hat, dass er im Grunde auf dieses Erbe der konföderierten Kämpfer gegen für die Beibehaltung der Sklaverei, dass er sich auf diese Seite geschlagen hat. Das ist eine erschreckende Analyse und gleichzeitig ist eben dieser Ton deutlich kämpferisch geworden. Trump hält an seinem Gegenkonzept fest. Er setzt im Falle der Corona-Krise darauf, zu verharmlosen, zu verschweigen, zu vertuschen. Und er setzt in der Frage der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die ja wirklich Sprengkraft besitzt, setzt er ganz darauf, zu konfrontieren und zu provozieren und auszugrenzen und zu spalten.
Noch ein Wort zur Corona-Krisenpolitik. Auch da steht Donald Trump ja in der Kritik, mittlerweile auch in den eigenen Reihen.
Ja, es wird vermehrt Kritik in den eigenen Reihen laut. Es setzt so einen Prozess ein, dass man sagt, Moment, so kann man die Wahlen überhaupt nicht gewinnen. Und natürlich folgt man in republikanischen Kreisen auch zum Beispiel dem epidemiologischen Rat dieses berühmten Anthony Fauci, der zum Beispiel vor diesen Veranstaltungen gewarnt hat und gesagt hat, es ist überhaupt nicht opportun, jetzt ohne Gesichtsmaske, ohne Abstandsregeln solche Veranstaltungen durchzuführen. Aber Donald Trump schlägt alle diese Warnungen in den Wind. Man wird abwarten müssen, wie sich die Entwicklung zum Beispiel in South Dakota im Umfeld dieses Mount Rushmore weiterentwickelt oder wie sich die Lage entwickelt angesichts der Feierlichkeiten gestern in Washington, an der Tausende teilgenommen haben.
Einschätzung nach den Feierlichkeiten zum 4. Juli in den USA war das unser Korrespondent aus Washington, Thilo Kössler. Vielen Dank. Nach dem Zutagetreten der Produktionsbedingungen beim Fleischverarbeiter Tönnies im Zuge der Corona-Krise hierzulande werden die Rufe nach Veränderungen in der Branche immer lauter. Auch langjährige Bremser von Reformen erkennen nun die Brisanz dieses Themas. Selbst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich in einer Videobotschaft für kleinere Landwirtschaftsbetriebe ausgesprochen. Er ist damit inhaltlich ungewöhnlich nah bei den Grünen. Barbara Schmidt-Matern über eine neue, ungewohnte Einigkeit beim Thema Tierschutz.
Über den Großstadtparks hängen die Rauchschwaden vom vielen Grillfleisch, während zugleich die Kritiker, die die Zustände in der Fleischindustrie ablehnen, immer lauter werden. Friedlich protestierten am Wochenende knapp 100 Aktivistinnen und Aktivisten vor dem Tönnies-Werk in Reda-Wiedenbrück und forderten ein Ende der Fleischfabriken. Auch Karl-Josef Laumann, Gesundheits- und Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen, hat einen klaren Standpunkt. Im Interview der Woche im Deutschlandfunk stellt der gläubige CDU-Politiker und Sohn eines Landwirts zunächst eines ganz grundsätzlich klar.
Es ist ja absolut richtig, dass es den Tieren gut gehen muss und dass wir eine artgerechte Tierhaltung sicherstellen müssen.
Doch Laumann wird noch deutlicher und erhebt Vorwürfe auch gegen die Bauernfunktionäre.
Es ist ja nun wirklich so, dass in Deutschland 10, 15, 20 Jahre eine Landwirtschaftspolitik auch vom Bauernverband gemacht worden ist, die hieß Wachsen und Weichen. Man wollte schlicht und ergreifend eine international konkurrenzfähige Landwirtschaft. Aber mit dem, wie wir in Deutschland nun mal über Umweltschutz denken, über Wasserschutz denken, wir haben ja in Deutschland eine Kulturlandschaft, die ja durch Bauernhand auch in den letzten Jahrhunderten geprägt worden ist. Wenn wir die erhalten wollen, dann kann unsere Landwirtschaft nach meiner Meinung nicht zu internationalen Wettbewerbsbedingungen arbeiten.
Ein ausreichender Umwelt- und Tierschutz ist aus Sicht des CDU-Politikers nur möglich, wenn eine bäuerliche Familienstruktur in der Landwirtschaft erhalten bliebe. Laumanns Parteifreundin Julia Klöckner bleibt bisher bei Ankündigungen. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung stellt die Bundeslandwirtschaftsministerin in Aussicht, Werbung mit, Zitat, Lockangeboten beim Fleisch einzuschränken. Klöckner will außerdem gegen bestehende Handelspraktiken der Supermarktketten vorgehen, die Fleisch bisher oftmals massenhaft einkaufen und damit den Preis drücken. Es gibt kein Recht auf Billigfleisch, so Klöckner wörtlich. Im Bundestag hatte sie jedoch vor wenigen Tagen noch einen ganz anderen Akzent gesetzt und ähnlich wie der Deutsche Bauernverband vor Wettbewerbsnachteilen gewarnt.
Wir sind in einem großen Markt und in einem Wettbewerb. Und wer mehr fürs Tierwohl tun will, der erweist dem Tierwohl einen Bärendienst, wenn er Tierhalter aus dem Land treibt und wir dann Fleisch importieren, über dessen Standards wir überhaupt nicht mitentscheiden können.
Ich erkenne bei der Agrarministerin Julia Klöckner rhetorische Aufgeschlossenheit. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium und Julia Klöckner in Person seit Jahren Teil des Problems und nicht der Lösung ist. Ich traue diesen Worten überhaupt nicht.
Entgegnet Robert Habeck. Seit langem schon setzt sich der Grünen-Parteichef und ehemalige Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein für mehr Tierwohl ein. Bereits Anfang der Woche stellte Habeck erneut diese Forderungen auf.
Wir brauchen jetzt eine Initiative, die die gesellschaftliche Debatte aufnimmt und den Umbau der Tierhaltung in Deutschland zu hohen Tierschutzstandards in den nächsten Jahren beschließt. Finanziert werden sollte es durch einen Tierschutzcent, also eine Auflage auf tierische Produkte, die dann direkt zu den Bauern geht, die ihre Tiere besser halten, ihnen mehr Platz geben oder mehr Beschäftigungsmaterial.
In der Bild am Sonntag verlangt der Grünen-Vorsitzende von der Bundesregierung nun zusätzlich neue Auflagen für die Schlachthöfe. In den Zerlegungshallen müsse unter anderem ein Mindestabstand für die Angestellten gelten. Wenn Kitas und Schulen wegen des Coronavirus geschlossen würden, müssten für Schlachthöfe erst recht strengere Regeln gelten. Christdemokrat Karl-Josef Laumann stimmt im Deutschlandfunk zu und kritisiert auch seine eigene Partei.
So wie wir Schlachtwirtschaft in Europa, in Deutschland organisieren, kann es nicht bleiben. Im Übrigen sieht es auf den Schlachthöfen in unseren Nachbarländern, zum Beispiel in Holland, ja auch nicht sehr viel anders aus. Was sich da einfach entwickelt hat, das ist alles legal. Und ich muss auch sagen, dass viele auch in meiner Partei das immer ein bisschen versucht haben, wegzudrücken. Dass man immer gesagt hat, ja, aber wir brauchen die Osteuropäer und es geht nur über Werkverträge. Nein.
Damit sich das ändert, könnten auch kleinere Schlachthöfe Teil der Lösung sein, so schlägt Landwirtschaftsministerin Klöckner vor. Die Biofleischbranche kennt das Problem seit Jahren. Weil sie im Vergleich zu klein ist, rechnen sich eigene Schlachthöfe für Ökobauern nicht. Auch deshalb werden konventionelles Billigfleisch und Biofleisch bislang überwiegend in den gleichen Schlachtfabriken verarbeitet.
Es ist die Gretchenfrage der Corona-Krise. Wie hältst du es mit der Atemmaske? Anfangs noch als unwirksam abgetan, dann als unverzichtbar hochgestuft. Und jetzt in einigen Bundesländern schwinden schon wieder die Maskenverfechter. Ihr Tenor, wo keine Infektion, da braucht man auch keine Masken. Auch hier droht Deutschland ein Flickenteppich, berichtet Axel Krämer.
Das Nachdenken über die Maskenpflicht bzw. über ihr Ende im Einzelhandel kommt aus dem Norden. Genauer gesagt aus dem Nordosten, dort, wo die Infektionszahlen besonders niedrig sind. Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Wirtschaftsminister Harry Glawe lehnt sich in der Welt am Sonntag ziemlich weit aus dem Fenster. Er nennt sogar ein konkretes Datum. Am 4. August, so seine Erwartung, könnte die Landesregierung in Schwerin die Maskenpflicht im Handel aufheben. Wenn die Infektionszahlen so gering blieben, dann sehe er keinen Grund mehr dafür. Mit seinen Kollegen in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein will Glawe über eine einheitliche Regelung für ganz Norddeutschland reden. Das können wir uns grundsätzlich vorstellen, heißt es dazu aus Niedersachsen, allerdings ohne konkrete Daten. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, CDU, sagt, aus seiner Sicht solle die Maskenpflicht im Handel in den nächsten Monaten in eine Empfehlung umgewandelt werden, wenn das Infektionsgeschehen das zulasse. Ähnliche Signale kommen auch aus Sachsen und Sachsen-Anhalt. Vorsichtiger äußern sich in der Welt am Sonntag dagegen Tobias Hans, Regierungschef im Saarland, und seine rheinland-pfälzische Kollegin Malu Dreyer. Dreyer sagt, die Abschaffung der Maskenpflicht sei auf absehbare Zeit kein Thema. Hans verweist auf Studien, die belegt hätten, dass selbst ein einfacher Mund-Nasen-Schutz wirksam sei im Kampf gegen die Pandemie. Hintergrund der Diskussion sind Klagen des Einzelhandels, dass die Kunden wegen der Maskenpflicht weniger Lust zum Shoppen haben. Für den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ist das ein sehr schlechtes Argument. Er sagt in der Rheinischen Post, die Maskenpflicht sei eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen Corona. Eine Landesregierung, die sie abschaffe, experimentiere mit der Gesundheit der Menschen und handele fahrlässig. Außer über Masken wird weiter auch über Corona-Tests diskutiert. Innenminister Horst Seehofer, CSU, will bundesweit kostenlose Corona-Tests nach bayerischem Vorbild. Jeder, der will, soll sich testen lassen können, unabhängig von Anlass oder Symptomen. Die Kosten dafür solle der Bund übernehmen, sagte Seehofer der Welt am Sonntag. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte solche Tests für sein Land bereits angekündigt. Widerspruch gegen die beiden Herren von der CSU kommt im Deutschlandfunk von Karl-Josef Laumann, CDU-Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen.
Ich halte da nicht sehr viel von. Ich bin auf jeden Fall seit dem 25. Februar bis jetzt, finde ich, sehr gut damit gefahren, dass ich nicht politisch getestet habe.
Er gebe sehr viel aufs Robert-Koch-Institut, sagt Laumann, und auf dessen Empfehlungen.
Die sagen ganz klar, es muss anlassbezogen getestet werden, aber dann sehr weitläufig. Also nehmen wir ein Beispiel, Tönnies. Klar ist, alle Menschen, die dort arbeiten, unter Quarantäne. Alle Menschen testen. Aber deswegen muss man jetzt keine Testserie, ich sag mal, in Köln machen oder in Bonn machen, sondern man muss es dann regional machen. Und ich möchte gerne auch für Nordrhein-Westfalen durchhalten, dass wir uns an das Robert-Koch-Institut orientieren, wie wir unsere Teststrategie machen. Die bayerische Teststrategie ist vom Robert-Koch-Institut nicht gedeckt.
Was Laumann hier sagt, entspricht ziemlich genau der Haltung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, ebenfalls CDU. Auch Spahn verweist darauf, dass die Aussagekraft anlassloser Tests bei Menschen ohne Symptome nur sehr, sehr begrenzt sei.
Der Skandal um fehlende Milliarden beim Finanzdienstleister Wirecard hat auch die Finanzaufsichtsbehörde in Erklärungsnot gebracht. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat jetzt angekündigt, ihr mehr Rechte einräumen zu wollen. Dazu Uwe Lüb.
Linke und FDP begrüßen grundsätzlich die Pläne von Bundesfinanzminister Scholz, die Finanzaufsicht in Deutschland umzubauen. Dem linken Politiker De Masi gehen sie aber nicht weit genug. Es sei zwar richtig, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, besser auszustatten. Sogenannte systemrelevante Finanzkonzerne gehörten aber unter europäische Aufsicht. Für den FDP-Politiker Tonka gehen die Pläne zwar in die richtige Richtung, aber nicht weit genug. Dem Handelsblatt sagte er, die BaFin müsse sich um die großen Risiken kümmern können und nicht im Klein-Klein verzetteln. Deshalb solle Scholz verhindern, dass die BaFin auch noch kleine und meist selbstständige Finanzvermittler beaufsichtige. Das seien fast 40.000. Wenn die BaFin für sie zuständig wäre, wäre das die Spitze der Absurdität, so Tonka. Scholz hat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung angekündigt, die Finanzaufsicht neu aufzustellen. Dazu gehörten mehr Rechte der BaFin, etwa jederzeit große Sonderprüfungen zu machen. Nach dem Wirecard-Finanzskandal, so Scholz wörtlich, sollte niemand bloß die Luft anhalten und hoffen, dass nichts passiert.
Es ist das nächste Drama auf einem Flüchtlingsrettungsschiff im Mittelmeer. Seit Tagen haben rund 180 Geflüchtete auf der Ocean Viking ausgeharrt. Offiziell aus Sorge vor Covid-19-Infektionen. Unter ihnen durften sie nicht in Italien oder Malta an Land. Die Situation an Bord verschlimmerte sich zusehends, bis die Crew von der Ocean Viking den Notstand ausgerufen hatte. Jetzt ist Bewegung in die Sache gekommen. Vor einer Rettung sollen alle Passagiere auf Corona getestet werden. Das ist jetzt im Gange. Elisabeth Ponkratz berichtet.
Mit 8 Personen ist das italienische Team am Mittag an Bord der Ocean Viking gegangen. Die Passagiere wurden auf das Coronavirus getestet. Morgen, so hat das Innenministerium dem ARD-Studio rum bestätigt, sollen die Migranten auf das Quarantäneschiff Moby Sasa gebracht werden. Es liegt vor dem sizilianischen Hafen Porto Empedocle. Italien hatte die Fähre in Zeiten von Corona angemietet, um Migranten dort unterzubringen, die nach Europa wollen. Die Organisation SOS Mediterranee, so eine Sprecherin, sei erleichtert. Endlich habe das Schiff am Nachmittag die offizielle Anweisung erhalten, weiterzufahren. Gestern hatte Italien einen Psychiater und einen Mediator auf die Ocean Viking geschickt. Sie sollten die Lage beurteilen. Der Arzt habe bestätigt, so SOS Mediterranee, dass die Situation für Gäste und Besatzung fast außer Kontrolle geraten sei. Die Hilfsorganisation hatte am Freitag den Notstand ausgerufen. Die Sicherheit aller sei gefährdet gewesen. Mehrere Menschen hätten versucht, sich umzubringen, seien ins Meer gesprungen. Andere fingen Streit an, es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen. Außerdem seien mehrere in einen Hungerstreit getreten. Üblicherweise kann, nach dem Seerecht, ein Schiff, das den Notstand ausgerufen hat, in einen sicheren Hafen einlaufen, auch ohne Genehmigung. In der Vergangenheit waren jedoch bei ähnlichen Fällen Schiffe beschlagnahmt worden und es wurde juristisch gegen die Kapitäne vorgegangen. Die Ocean Viking hatte nach Ausruf des Notstands Kurs auf Sizilien genommen, war aber in internationalen Gewässern geblieben. Vor knapp 2 Wochen war das Rettungsschiff aus Marseille ausgelaufen, nach einer langen Pause, Corona-bedingt. Schon ein paar Tage später hielt die Crew den ersten Notruf. Bei weiteren Einsätzen rettete sie Menschen aus 13 Nationen aus Seenot. Kurz danach bat sie Italien und Malta um die Zuweisung eines sicheren Hafens. Doch die Anträge wurden immer wieder abgelehnt.
In Spanien ist für eine zweite Region eine erneute Corona-Ausgangssperre verhängt worden. Dieses Mal nicht in Katalonien, sondern in der nordwestlichen Küstenregion Galizien. Oliver Neuroth mit den Einzelheiten.
Ab Mitternacht werden alle Zufahrten von La Marina geschlossen, einem Küstengebiet, das zur Provinz Lugo in Galizien gehört. Die rund 70.000 Einwohner dürfen die Zone für 5 Tage nicht verlassen. Die Behörden rufen die Menschen dazu auf, in ihrer Gemeinde zu bleiben. Die Maskenpflicht wird verschärft. Überall im öffentlichen Raum sind Masken vorgeschrieben, auch an den Stränden. Grund für die verschärften Regeln ist ein Corona-Ausbruch mit mehr als 100 Fällen. Vor allem junge Menschen um die 20 Jahre haben sich infiziert. Der Gesundheitsminister der Region geht davon aus, dass der Ausbruch im Zusammenhang mit Festen zur Sommersonnenwende vor 1,5 Wochen steht, die in Spanien La Noche de San Juan heißt. Gerade in Küstenorten wird die kürzeste Nacht des Jahres gefeiert. Gestern hatten die Behörden in der Region Katalonien das Gebiet rund um die Großstadt Lleida abgeriegelt. Mehr als 200.000 Menschen dürfen die Zone wegen mehrerer Corona-Ausbrüche nicht verlassen. Die Polizei kontrolliert Zufahrtsstraßen an 25 Punkten. Wer trotz Verbot und ohne triftigen Grund das Gebiet verlässt, muss bis zu 600 € Strafe zahlen. Anders als zunächst von den Behörden verkündet, müssen die Menschen in der Zone nicht in ihren Wohnungen bleiben.
Die Kroaten sind heute zu Parlamentswahlen aufgerufen und das in schwierigen Zeiten. Lange Zeit hatte das Land es geschafft, die Corona-Pandemie klein zu halten. Jetzt steigen aber die Neuinfektionen seit Tagen kontinuierlich an. Dazu befindet sich das Land auch noch Corona-bedingt in einer schweren Rezession. Dementsprechend findet die Wahl heute unter erhöhten Hygienebedingungen statt. Clemens Fehrenkotte über den bisherigen Verlauf dieses Wahltags.
Es war etwas ungewöhnlich, klar, das erste Mal in der Art, aber man muss sich einfach daran gewöhnen. So schlimm ist es nicht. Masken, Desinfektion und so, aber es ist okay. Vieles an dem heutigen Wahltag war für Kroatiens Wahlberechtigte ungewöhnlich. Hände desinfizieren vor Betreten des Wahllokals, drinnen Fieber messen, dann erst zur Stimmabgabe. Die allermeisten mit Gesichtsmaske, die Wahlhelfer trugen sie verpflichtend. Seit 2 Wochen steigt in Kroatien wieder die Anzahl der Neuinfektionen. Vor allem in der Hauptstadt Zagreb gibt es 300, der landesweit inzwischen über 800 aktiven Fälle. Über viele Wochen hinweg war es Kroatien gelungen, die Corona-Infizierungen auf einem nahezu konstant niedrigen Niveau zu halten. Dies war auch einer der Gründe für Ministerpräsident Andrej Plenković, den 50-jährigen Chef der konservativen HDZ, die Wahlen auf Anfang Juli vorzuverlegen. Laut jüngsten Meinungsumfragen werden die beiden großen Parteien, die HDZ und die sozialdemokratische SDP, in etwa gleich viele Stimmen erhalten. So wie die meisten politischen Analysten, so glaubt auch dieser Wähler, Damir Modric aus Zagreb, nicht an die Bildung einer großen Koalition. Was die Regierung von Plenković betrifft, also ich muss sagen, ich war nie ein Anhänger der HDZ, obwohl Plenković jemand ist, den man ruhig ins Ausland schicken kann, der uns nicht blamiert. Was eine große Koalition angeht, glaube ich nicht, dass das möglich ist. Denn da sind zu viele Egos drin und dann ist da keine Chance für sowas. Die anschließende Regierungsbildung wird angesichts des massiven Wirtschaftseinbruchs und der damit verbundenen sozialen Herausforderungen schwieriger denn je zuvor werden. Die Weltbank rechnet mit einem Rückgang des kroatischen Bruttoinlandsproduktes von mehr als 9% in diesem Jahr. Ministerpräsident Plenković, seit 4 Jahren im Amt, rief nach der Stimmabgabe seine Landsleute auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die Möglichkeit der Wahl der Abgeordneten für das kroatische Parlament sollte von jedem genutzt werden. Ich freue mich, dass unsere Mitbürger davon Gebrauch machen und ich würde mich freuen, wenn es möglichst viele sein würden. Davor Bernardić, der 40-jährige Parteichef der Sozialdemokraten, wird mit seinem Mitte-Links-Bündnis Restart mit dem Wahlergebnis laut jüngster Umfragen auf ein nahezu gleiches Ergebnis kommen wie die Regierungspartei HDZ. Mit der Regierungsbildung beauftragt Staatspräsident Milanović allerdings nur denjenigen Parteivorsitzenden, der nachweisbar mit künftigen Koalitionspartnern über mindestens 76 der 151 Sitze im Parlament verfügt. Bernardić appellierte am Vormittag an die Wahlberechtigten: Heute wird über euer Schicksal entschieden, über das Schicksal eurer Familien, über die Zukunft unseres Landes. Jede Stimme ist wichtig. Bis zum frühen Mittag lag die Wahlbeteiligung bei über 18%, nur unwesentlich niedriger als bei den Wahlen vor 4 Jahren. Nach Angaben der staatlichen Wahlkommission verlief die Stimmabgabe in allen Landesteilen weitestgehend reibungslos. Die Mehrheit der Wähler sei sehr diszipliniert und habe Masken getragen, ob dies nur eine Empfehlung gewesen sei.
Clemens Ferenkotte über den bisherigen Wahltag in Kroatien. Damit zum Sport. Verkehrte Welt in der Formel 1. Der große Preis von Österreich sollte eigentlich das 11. Rennen der Formel 1-Saison sein und wäre damit das Halbzeitrennen gewesen. Aber dank Corona ist aus diesem Halbzeitrennen der Saisonstart geworden. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Wer hätte denn heute gewonnen?
Mal wieder ein Mercedes, aber nicht Weltmeister Lewis Hamilton, sondern sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas. Der ist einerseits gut gefahren, hat aber auch davon profitiert, dass Hamilton 3 Startplätze zurückgestuft worden ist, weil er in der Qualifikation eine gelbe Flagge missachtet hatte. Und Bottas hat auch geholfen, dass ein anderer Konkurrent schon früh ausgeschieden ist, wie Volker Hirt berichtet.
Als Max Verstappen mutmaßlich der Einzige, der Mercedes gefährden kann, mit technischem Defekt liegen blieb, sah es nach Formel Langeweile aus. Die beiden Silberpfeile waren ungefährdet vorne. Das änderte sich spätestens, als Lewis Hamilton wegen einer verursachten Kollision eine 5-Sekunden-Strafe bekam. Andere rückten daher bei der Zieldurchfahrt nach vorne, somit das überraschende Resultat. Valtteri Bottas, Mercedes, vor Charles Leclerc, Ferrari, dritter Lando Norris, McLaren, nur vierter, Weltmeister Lewis Hamilton. Sebastian Vettel leistete sich erneut einen Dreher, war absolut chancenlos, wurde 10. von 11 Autos, die überhaupt ins Ziel kamen.
Und das nächste Rennen dann am gleichen Ort in der kommenden Woche. 19 Mal hatte der FC Bayern bereits den DFB-Pokal gewonnen. Gestern ist der nächste Titel obendrauf gekommen. Unter besonderen Umständen im leeren Olympiastadion in Berlin hatte Bayer Leverkusen beim 4:2 der Bayern keine Chance. Guido Ringel fasst das Spiel und die Reaktionen zusammen.
2:0 schon nach der ersten Halbzeit und dann noch 2 Lewandowski-Treffer in der zweiten. Die Tore von Sven Bender und Kai Havertz per Elfer in der Nachspielzeit waren kein wichtiger Aspekt. Bayern ist der natürliche Sieger mit diesem souveränen und unwiderstehlichen Fußball. Und der Erfolg markiert das 13. Double für den Klub und einen glücklichen Kapitän Manuel Neuer.
Natürlich sind wir erstmal in erster Linie nach den vielen Spielen auch erleichtert, dass wir jetzt das Double gewonnen haben. Und das war wirklich was ganz Besonderes jetzt auch für uns. Und wir sind stolz auf die Leistung, die wir in den letzten Wochen einfach gezeigt haben.
Bayern kann alles, ist selbstbewusst, genau und zielgerichtet. Alles gepaart mit Klasse und individueller Qualität. Und das alles trotz Corona. Der erste Pokalsieg vor leeren Rängen. Aber das brachte Bayern und David Alaba nicht aus dem Rhythmus.
Um ehrlich zu sein, wirklich schön. Natürlich hätten wir gerne unsere Fans hier mit dabei. Aber wir wollten trotzdem in die leere Kurve ein Dankeschön an unsere Fans sagen. Wir sind überhappy, dass wir den Pokal mit nach Hause nehmen.
Der geht also nach München und mal wieder nicht nach Leverkusen. Bayer kann einfach keine Titel gewinnen, weil auch in diesem Finale etwas fehlte. Der notwendige Biss, um ein wichtiges Spiel zu entscheiden. Auch Kapitän Lars Bender konnte das nicht erklären.
Ich kann sich sagen, für viele ist es das erste Finale gewesen, aber man weiß nicht, wie oft man diese Möglichkeit bekommt. Das ist eigentlich Fehl am Platz. Man muss da einfach von Anfang an mutig sein, versuchen, seinen Gegenspieler wegzubeißen. Sicherlich hatten wir 2 Momente. Aber es hat dann eigentlich nicht gereicht.
Für Leverkusen bleibt noch die Aussicht, vielleicht in der Europa League noch was zu holen. Der Corona-DFB-Pokalsieg aber geht an die Bayern dank des 4:2 im Finale von Berlin.
Und bei den Frauen hat der VfL Wolfsburg im Elfmeterschießen gegen die SGS Essen den Titel geholt. Und die Frauen-Bundesliga ist auch eine der Ligen, die von dem Bundestag-Hilfspaket profitiert, das der Bundestag unter der Woche verabschiedet hat. Durch diese Hilfe sollen Verluste bei Zuschauereinnahmen ausgeglichen werden. 200 Millionen Euro sind es insgesamt. Das genaue Konzept wird gerade noch ausgearbeitet. Die Vorsitzende des Bundestags-Sportausschusses Dagmar Freitag befürchtet aber keine Verteilungskämpfe zwischen den Sportarten.
Also da bin ich jetzt erstmal relativ entspannt. Wir haben ja nochmal Geld draufgelegt, um auch die dritten Ligen mit in Betracht ziehen zu können. Und es ist natürlich nicht nur auf die großen Ballsportarten beschränkt. Ich kann mir vorstellen, dass Vereine im Tischtennis oder im Ringen genauso von fehlenden Zuschauern betroffen sind. Und die haben das gleiche Recht, einen Antrag zu stellen. Und ich denke, das Geld wird dann auch entsprechend gerecht verteilt. Entscheidend ist, dass der Antrag den Kriterien entsprechen wird und dass mit echten Zahlen gearbeitet wird.
sagt die SPD-Sportpolitikerin Dagmar Freitag im Deutschlandfunk. Das gesamte Interview dann ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Und noch eine Meldung aus dem paralympischen Bereich. Da hat Nico Kappel im Kugelstoßen einen neuen Weltrekord aufgestellt. Bei einem Wettkampf in Baden-Württemberg stieß er die Kugel auf 14,30 Meter und zwar dann 11 Zentimeter weiter als die ursprüngliche Bestmarke.
Danke, Maximilian Rieger, für den Sport in dieser Sendung. 19.10 Uhr Sport am Sonntag, dann ebenfalls wieder mit ihm. Kurz davor, um 19.05 Uhr, kommentiert unser US-Korrespondent Thilo Kössler die Feierlichkeiten des Nationalfeiertags in den USA. Jetzt kommt aber erstmal der Hintergrund hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jonas Rehse, bedanke mich für Ihr Interesse an dieser Sendung und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.